Etwas Ungeheuerliches hat sich Stephanie Vorschulte in ihrem neuen Roman ausgedacht. Eltern vergessen da die Namen ihrer Kinder, vergessen im Grunde die Kinder selbst, immerhin ihre Verantwortung für sie. Und das in einer Welt, die ohnehin so erschöpft ist, dass eigentlich kaum noch eine Zukunft für diese Kinder übrig bleibt. Mit dieser Idee zieht einen Stephanie Vorschulte in den Roman Das dünne Pferd. Und den will ich Ihnen heute vorstellen. Marie Schöss begrüßt Sie zum Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen. Und wie immer ist die Autorin Stephanie Vorschulte heute zu Besuch bei uns im Podcast. Aber bevor ich mit ihr spreche, hören Sie eine kurze Lesung aus dem Roman. Den Moment nämlich, in dem Aria, das ist die Protagonistin des Romans, Krankenschwester ist sie von Beruf, in dem Aria also klar wird, mit diesen Eltern stimmt etwas nicht.
Angefangen hat es mit dem Kugelschreiberklicken. Klick, 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 klick. Aria blickt von ihrem Computerbildschirm auf und über den Empfangstresen der Einrichtung hinweg die junge Mutter mit Kind auf dem Arm an, die über einem Dutzend Formularen brütet, dabei unablässig die Miene des Kugelschreibers herausfedern lässt und wieder versenkt. Die Papiere liegen aufgefächert vor ihr. Das Übliche, nichts Anspruchsvolles. Die Frau schwitzt. Das fiebernde Kleinkind hängt wie ein nasser Sack auf ihrer Hüfte. Sie schiebt es höher, versucht, sich den Schal zu lockern und starrt auf die Formulare. Hinter ihr warten andere Eltern mit kranken Kindern. Aria sagt, sie können sich auch setzen. Da drüben ist ein Stuhl, es hat keine Eile, ich kann helfen. Die Frau lässt den Kugelschreiber klicken, ihr Blick wie unter Schock. Aria beugt sich zu ihr und überfliegt die Papiere. Auf keinem ist der Name des Kindes vermerkt, auch das Geburtsdatum fehlt. Aria verlässt ihren Posten und führt die Frau behutsam zur Seite. Wir tragen es nach. Es ist heiß hier drin, wir schauen gleich nach ihrem Sohn. Die Frau folgt verwirrt und mit gesenktem Kopf. Es wird gerätselt, welche Krankheit dem Vergessen zugrunde liegen könnte. Sie bleibt kein Einzelfall. In den nächsten Wochen schaut Aria immer häufiger von ihrem Computer oder einer Krankenakte auf, sieht dann den bestürzten Gesichtsausdruck eines Elternteils und die Leerstelle auf dem Formular. Aria sagt, grämen Sie sich nicht. Es passiert öfter, als Sie glauben. Den Eltern ist es kein Trost. Sie fühlen sich schuldig. Wie konnten sie den Namen vergessen, wo sie sich doch sonst an alles erinnern? Wie das Kind aussieht, lacht, was es mag. Aber bald kommt ihnen das ebenso abhanden. Sie sind zu Besuch auf der Krankenstation, bringen Teddybären mit und Gasballons. Freudestrahlend stehen sie in der Tür eines Mehrbettzimmers, schauen auf vier kleine Menschen in schneeweißen Betten und haben keinen Schimmer, welchen davon sie gestillt, gewickelt, getröstet haben. Sie wissen es nicht, bis das Kind die Arme nach ihnen ausstreckt. Aria sorgt dafür, dass immer nur ein Elternpaar das Krankenzimmer betritt, um ein Durcheinander zu vermeiden. Es ist trotzdem kompliziert und irgendwann bleiben die Besuche aus. Da hat es auch außerhalb der Einrichtung längst um sich gegriffen. Barfüßige Kinder im Winter, Kinder, die im Sandkasten vergessen werden wie kaputte Schaufeln, Schulaufführungen, bei denen die Eltern nicht auftauchen. Der Kinderwunsch verschwindet, wie eine aus der Mode gekommene Sache. Und wenn die Leute sehen, dass sich Tauben in den Bäumen paaren, macht sie das ratlos.
Ein Ausschnitt aus dem Roman »Das dünne Pferd« von Stephanie Vorschulte, gelesen von der Schauspielerin Luise Helm, unter anderem bekannt als deutsche Stimme von Scarlett Johansson. Und für mich war das ein enorm starkes Bild, dass Eltern da die Namen ihrer Kinder vergessen. Im Grunde ein Bild dafür, den Zugang zur Zukunft verloren zu haben, auch den Zugang zum Vertrautesten, zum eigenen, ja enorm verunsichernd und auch beschämend für Eltern. Was steckt denn für Sie, Stephanie Vorschulte, alles in diesem Bild?
Jetzt fangen Sie gleich mit der allerschwierigsten Frage an. Es ist diese verloren gegangene Selbstverständlichkeit im Umgang mit den Kindern, vielleicht auch mangelndes Bauchgefühl, was ja immer wieder im Zuge der ganzen Ratgeberliteratur so zu spüren ist, dass die Leute Sachen nicht mehr richtig für sich einordnen können und immer wieder nachhaken müssen, was ja generell nicht schlimm ist. Aber Namen vergessen, wenn man ein Kind bekommen hat, dann hat man sich ja meistens sehr lange damit beschäftigt. Wie soll es heißen? Was soll es bedeuten? Und was kann ich dem Kind damit mitgeben? Aber es ist ja tatsächlich so, dass wenn man ein Kind hat, ganz oft viele Sachen vergisst und sich dann so ertappt fühlt. Und mich hat interessiert, dass dieses sich ertappt fühlen verloren geht, auch immer mehr verloren geht, wenn Kinder wirklich auch viel in Einrichtungen sind und bestimmte Sachen vielleicht auch nicht mehr so wichtig genommen werden im täglichen Umgang mit Kindern.
Ist interessant, weil Sie jetzt auch gleich die Perspektive der Eltern eingenommen haben und mir ging das auch so. Also ich habe mich wahnsinnig eingefühlt in diese Frage, was müssen denn Eltern fühlen, wenn sie diesen Namen vergessen haben? Oder was muss, ich glaube, ich habe sehr konkret gedacht, als was muss eine Mutter fühlen, die diesen Namen vergessen hat? Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, was heißt es denn eigentlich für ein Kind? Wie sehen Sie das? Was heißt das für die Kinder dieser Geschichte?
Na, die Kinder in dieser Geschichte werden ja grundsätzlich an den Rand gedrängt. Zuerst, indem sie halt vergessen werden, dann werden sie immer unwichtiger, dann wohnt man nicht mehr den Ereignissen bei, die für diese Kinder wichtig wären, also zum Beispiel eine Schulaufführung, das wird ja am Rand erwähnt. Und dann werden sie einfach weggenommen und quasi entführt aus der Stadt. Aber auch das interessiert ja niemanden. Es fährt ihnen ja tatsächlich niemand hinterher. Es schaut niemand, wo sie bleiben. Und auch wenn sie dann, ich greife jetzt ein bisschen vor, an diesem Badehotel ankommen, gibt es ja niemanden aus der Stadt, der sich wirklich dafür interessiert, was mit diesen Kindern passiert.
Was ich mich irgendwann gefragt habe, das ist ja so ein starkes Bild eigentlich. Also das löst so viele Assoziationen aus, dieses Vergessen, dass ich mir irgendwann dachte, eigentlich ja komisch, dass das noch niemand erfunden hat. Wie sind Sie denn darauf gekommen?
Oh Gott. Also ich meine schon, ich hätte es mal hier und da, es gibt ein Kinderbuch, in dem das sehr genau als Trick beschrieben wird, das habe ich aber zum Glück erst danach gelesen, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht schreiben können. Das ist ein ganz tolles Kinderbuch im Übrigen. Ich denke, es wird irgendwie aus der Corona-Zeit mit rüber geschwappt sein. Also es gibt ja diese sehr einprägsamen Momente aus dieser Zeit, da die Kinderspielplätze geschlossen wurden und die Kindergärten. Und da sind ja immer mal auch die Kinder einfach übergangen worden oder ziemlich oft. Und ich habe das ja mit 4 Kindern hier erlebt, 2 Jahre lang, und fand schon, dass nicht wirklich gefragt wurde nach den Kindern. Ne? Es war okay, dass sie weg waren und sie mussten da irgendwie durch. Ich nehme mal an, es kommt daher. Ich wollte jetzt aber nicht den Finger drauflegen, sondern das sind dann einfach Bilder, die hängen bleiben. Und ich schreibe ja immer sehr stark von den Bildern her und nehme mal an, dass das da geboren wurde, diese Idee.
Also es ist auf der einen Seite diese Frage von Fürsorge, die sich so ganz stark aufdrängt und gleichzeitig lauerte aber für mich die ganze Zeit die Frage auch im Hintergrund, in welche erschöpfte Welt entlassen wir eigentlich diese Kinder? Also auch von den Ressourcen sozusagen, von der Umwelt. War diese Frage auch für Sie ein Ausgangspunkt fürs Schreiben?
Ja, also ganz sicher. Ich habe ja, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ich habe ja auch ältere Töchter und wenn man mit denen Gespräche über die Zukunft führt und zum Beispiel über die Frage, ob diese jungen Menschen später auch mal Kinder haben möchte, dann ist man sehr schnell an dem Punkt, dass man selber nicht mehr fliegen wird. Also das sind ganz dramatische Entwicklungen. Es sind auch Forderungen an die jungen Frauen werden gestellt, dass sie zum Beispiel diesen Kinderwunsch gar nicht mehr nachgehen sollen. Sie sind dafür verantwortlich, die Welt zu retten, indem sie jetzt nicht noch mehr Ressourcen an sich binden, indem sie sich fortpflanzen würden. Das ist ja total verrückt. Ja, das ist natürlich etwas, was mich ganz stark bewegt, zu gucken, wer nimmt sich alles, was von welchem Haufen, um was bleibt noch übrig?
Wir sind jetzt gleich so ein bisschen auf die Metaebene gesprungen. Lassen Sie uns doch einmal so ein bisschen konkreter in die Figuren und in die Handlung auch schauen, die wir da verfolgen. Also wir lernen die Hauptfigur oder die Hauptfiguren kennen. Aria war für mich auf jeden Fall die wichtigste Figur. Krankenschwester ist sie und wir lernen sie kennen, als sie aufbricht. Sie hatte 15 Kinder bei sich und das ist ja eigentlich, wenn man noch nicht viel weiß, eher ein optimistisches Bild. Also wir haben einen gekaperten Bus, es sind ganz viele Kinder und wenig Erwachsene da. Also im Grunde so ein Bild der Zukunft. Und gleichzeitig sind aber diese Kinder krank. Sie sind auch, das erfahren wir, nicht einfach zu heilen, weil wenn mal so ein Luftwechsel irgendwie vollzogen wurde. Also vielleicht beschreiben Sie einmal noch, was ist das für eine Bande, die sich da aufmacht in diesem Bus?
Also das sind im Grunde gar keine expliziten Hoffnungsträger. Also sie haben keine konkreten Vorstellungen von einer länger dauernden Zukunft. Sie wissen nur, dass sie aus der Situation, in der sie sich jetzt befinden, dass sie da nichts mehr rausholen können. Also Aria und ihre Kollegin Marion, die haben nach wie vor das den übrigen Eltern verloren gegangene Verantwortungsgefühl für diese Kinder. Und sie sind die Einzigen, die sich um sie kümmern. Und deswegen nehmen sie sie mit, weil die Versorgungsleistung in der Stadt, die ist halt eingebrochen und es verwahrlost langsam alles und sie werden vergessen. Und deswegen beschließen sie einfach zu gehen. Also es ist wie der Beginn im Grunde eines Roadmovies, nur ohne Roadmovie. Und sie versuchen einfach einen Ort zu finden, in dem sie in Würde vielleicht dem Ende der Welt entgegenschreiten können. Aber sie planen nichts Großes.
Genau, sie planen nicht. Und ich erinnere mich, dass ich total überrascht war, als ich irgendwann an diesen Punkt kam, an dem Aria drüber nachdenkt, ob sie jetzt, ich sag mal, zu Hause, also so im Hotel zu Hause bleibt oder ob sie noch einmal rausgeht und dann sich denkt, naja, sie wollte ja was zu erzählen haben, wenn sie zurück nach Hause käme. Und ich war da so überrascht, weil ich irgendwie gar nicht an diese Option Rückkehr gedacht hatte. Und ich wollte sie deshalb fragen, sozusagen, war das für sie eine Reise, bei der sie gedanklich dieses Gefühl hatten, da ist so eine Rückkehroption?
Nein, also ich bin schon dafür, dass die Geschichte erzählt, dass alle Brücken nach hinten abgebrochen sind. Also es bricht ja immer mehr ein. Also wenn es in einem Bild beschrieben werden sollte, dann wäre es eigentlich so, dass diese Figuren über eine Brücke laufen, die unablässig hinter ihnen wirklich einstürzt. Also so hat sich das für mich angefühlt und so ist das ja auch mit der Natur, die in diesem Buch ja eine große Rolle spielt und auch immer mehr versehrt wird und immer weniger anbietet. Also es gibt ja eine Weile lang noch so Obst und Meer und Fisch und Zukunft und das wird ja auch immer weniger.
Das sind ja, und Aria gibt es auch sofort zu, eigentlich Städter, die keine Ahnung vom Landleben, auch von Selbstversorgung haben. Was müssen die eigentlich alles wieder lernen oder neu lernen auf dieser Reise?
Also ich weiß gar nicht, ob es so sehr ums Lernen geht. Also mir geht es vor allen Dingen ums Erhalten. Also was man ja sehr stark spürt im Umgang überhaupt mit Kindern oder mit kranken Kindern oder mit schwierigen Situationen, dass man dieses nicht die Zukunft planen, das bestimmt den Alltag, also auch den Alltag meiner Figuren. Ob sie jetzt lernen, was sie essen können und ob es Löwenzahn ist oder Äpfel und so weiter, das ist eigentlich egal. Sie müssen vor allen Dingen die ganze Zeit dafür sorgen, dass was zu essen da ist. Sie müssen die ganze Zeit dafür sorgen, dass Verbände gewechselt werden, dass Trinkwasser da ist. Und das überträgt sich dann auch später auf das Pferd. Also es ist dieses Prinzip, dass wir müssen weitermachen. Sonst fängt hier irgendjemand an zu maulen oder der Nächste hat Hunger. Das ist das, was eigentlich dem allen zugrunde liegt. Das ist so ein bisschen wie wenn man erzählt bekommt, man sollte sich vorbereiten und das Wasser wird knapp in den nächsten Tagen und Wochen. Da gab es mal so einen Aufruf hier in Marburg und dann hieß es, pro Person braucht man so 6 Liter Wasser am Tag. Jetzt sind wir ein 6-Personen-Haushalt. Und dann sollte man für 6 Tage das Wasser ranschaffen. Ich hätte gar nicht gewusst, wo ich es hinstellen soll. Da habe ich es dann gleich gelassen. Also das liegt dem zugrunde.
Ja, Sie haben es jetzt schon gesagt, in diesem Bus sind 2 Erwachsene. Marion ist die eine, Aria die andere. Und an Aria sind wir von Anfang an sehr stark dran. Und das ist ja auch eine Figur, mit der wir eben nicht nur im Hier und Jetzt dieser Erzählung bleiben, sondern mit der springen wir auch in ihre Vergangenheit. Wie sind Sie dieser Figur näher gekommen und auch eben ihrer Vergangenheit?
Vor allen Dingen mag ich an der Figur, dass sie oft zweifelt. Also sie hat etwas, was sie antreibt, aber das ist auch nicht immer unbedingt ganz richtig und nur gut, sondern sie hat ja etwas, was in ihr verborgen liegt, da möchte sie ran, aber sie weiß gar nicht wie. Also es gibt etwas Unbewusstes, was, das greife ich jetzt mal lieber nicht vor, was sie antreibt, aber um das zu kriegen, ist sie schon bereit, auch andere unter Druck zu setzen oder zu etwas zu zwingen. Und das fand ich interessant, dass da eine Figur etwas Gutes tut, aber und auch verzweifelt und oft überfordert ist und ständig damit ringt, welche Funktion sie eigentlich haben möchte. Ja, möchte sie das nur rausfinden, was sie antreibt? Möchte sie nur für die anderen sich aufopfern oder ist es eine Kombination von allem? Und was wäre es dann? Also ich finde, das klingt schon sehr nach nach diesem Spagat, den Eltern überhaupt oft zu leisten haben.
Ja, ich kann das vielleicht noch mal ein bisschen ausbuchstabieren auch. Also das ist eigentlich eine Frau, oder so habe ich sie immerhin gelesen, widersprechen Sie wirklich bitte gerne, die sich schnell verantwortlich fühlt oder sehr verantwortlich fühlt. Also eben für diese Kinder, die sie im Bus hat, später dann auch für das Pferd, über das wir vielleicht auch noch kurz sprechen sollten. Und lange war sie für mich so eine klassische Figur der Fürsorge, aber irgendwann taucht dann eben auch diese Frage auf und die Frage wird auch an sie gerichtet, ist das eigentlich oder ist diese Fürsorge eigentlich eine verkappte Übergriffigkeit und ist die vielleicht eher dem Ich sozusagen als der Selbstlosigkeit geschuldet? Wie haben Sie das beim Schreiben empfunden? Waren Sie mal auf der einen oder mal auf der anderen Seite oder war sozusagen wichtig, dass das in jedem Moment beide Seiten hatte?
Also ich mochte vor allen Dingen immer dieses Gefühl, dass sie unter Druck steht. Und das beinhaltet ja beide Seiten. Ne? Also ich mag, dass diese Figur diesen Druck verspürt und sich da versucht, alles gleichzeitig zu machen. Und ich bin mit Sicherheit immer auf der Seite derer, die diesen Druck verspüren. Vielleicht beantwortet das die Frage ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt beide schon einmal kurz dieses Pferd angetippt, das ja diesem Roman auch seinen Titel gibt. Wie kam denn dieses Pferd und ja auch diese enorme Bedeutung für Aria in die Geschichte hinein?
Also ich habe früher auch immer gesagt, ich schreibe stark von den Bildern her. Und da waren am Anfang andere Bilder da, nämlich dieses grüne Meer. Und dann kam schnell das Bild vom Pferd dazu. Und das ist dann immer sehr schön, wenn man so ein Bild hat, dann nimmt man das ja nicht automatisch, sondern man überprüft es ja. Was kann es bedeuten und gibt es eine logische Folge damit? Und da ich ja schon mehrfach Tiere in diesen zwei anderen Büchern hatte, war mir schnell klar, ich muss auch diesmal ein Tier haben, was eine andere Bedeutung vermittelt. Und ein Pferd ist ja auch in der Mythologie, das ist ja ein ganz ausgereiztes Thema. Das ist ja in alle Richtungen breit getreten. Und deswegen war das irgendwie für mich total logisch, dass es damit rein muss. Und etwas auslöst in Aria, wo sie auch eben dieses Prinzip, ich muss immer weitermachen, ich muss mich immer weiter kümmern um Kinder, um Pferde, es ist egal, was es ist. Ich nehme jeden Anreiz, um von mir selber wegzukommen und um anderen ständig helfen zu können und darin meine Aufgabe zu finden.
Ja, dieses Buch spielt ja auch, das habe ich sehr genossen beim Lesen, mit verschiedenen Genres. Also es gibt auch so Western-Elemente. Es hat natürlich auch was von der Abenteuergeschichte. Einfach Road-Movie haben Sie jetzt, oder Road-Novel haben Sie jetzt selber schon angesprochen. Wie kam das zu diesem Spiel mit Genres oder zu diesem Ineinander der Genres?
Also ich mag ja Western irgendwie und fand ja immer schade, dass so wenig Frauen drin vorkommen. Und wenn man das heutzutage sich anschaut, gibt es ja Western dann mit wesentlich mehr Frauen. Und das finde ich auch total konsequent, weil die Frau ja im Grunde gegen den Weltuntergang steht. Das ist ja die Figur, die noch übrig bleibt, damit wir alle denken, es könnte doch noch weitergehen. Dafür braucht es einfach eine Frau. Und ich wollte das gerne kombinieren. Also ich mag Dystopien sehr gerne und ich mochte Western sehr gerne und ich habe mich gefragt, was passiert, wenn man es zusammenlegt.
Das sagt Stefanie Vorschulte. Und was passiert, wenn man diese Genres verbindet, das hören Sie jetzt. Zumindest sollen Sie eine Ahnung davon bekommen. Wir springen dafür an den Anfang des Romans, als sich Aria und Marion gerade auf den Weg machen, als sie den Bus starten und die Reise dieser Road-Novel oder eben nicht Road-Novel losgeht. Es liest die Schauspielerin Luise Helm.
Die Einrichtung ist seit Tagen unbewacht. Der Parkplatz davor ohne Menschen. Und also wagen sie es. Die Busse stehen kreuz und quer. Tote fliegen an den Scheiben, die Türen offen. Sie ducken sich im Schutz der Fahrzeuge heran. Sie schieben Rollstühle, tragen Rucksäcke, tragen Kinder. Sie lugen in die Busse und wählen einen, der scheint am saubersten. Sie helfen den Kindern auf die staubigen Sitze und hängen Infusionsbeutel an die Haltegriffe. Keine der beiden Frauen hat jemals einen Bus gesteuert. Aber Aria Schulmann, immer nur eine von den Schulmanns aus dem Haus mit den schiefen Jalousien, die aussahen, als hätten Katzen darin gehangen, rutscht hinter das breite Lenkrad, findet den Schlüssel neben baumelnden Plüschwürfeln am Rückspiegel und startet den Motor. Das Dröhnen scheucht Tauben auf und hallt zwischen den Gebäuden. Dieselgestank drückt in den Bus und die Frauen tauschen Blicke. Wenn sie nun doch jemand auffällt. Aber Aria will sich nicht länger aufhalten lassen. Sie schrammt den Gang rein, tritt das Gaspedal durch und lenkt den Bus auf die Straße. Parkenden Autos rasiert sie die Seitenspiegel, räumt Mülltonnen ab und Hecken, schlägt eine Schneise in die Stadt. Und als sie die Ausfallstraße nehmen, folgt ihnen noch immer keine Polizei. Niemand von den Behörden scheint es einfach nicht zu kümmern. Sie fahren durch Brachen, die wie Ringe um die Stadt liegen. Öde Baugruben, rostige Güterwaggons und Schuttberge, auf denen der Verfall krautige Pflanzen ausgesät hat. Roggenbüschel, Löwenzahn. Bald säumen nur noch trockene Felder die Straße. Ausgezehrte Baumgruppen, Schafe auf dürren Weiden. In der Ferne, aber immer da, ein graues Meer, flach unter einem schweren Himmel. Es liegt schon Salz in der Luft. Wie gebannt staunen die Kinder in die Landschaft. Nichts kennen sie außer der Stadt. Nichts außer der Einrichtung ist ihnen vertraut. Über ihnen schwingen die Infusionsschläuche und ihre Augen glänzen im Fieber. Wer weiß, wie sich die Fahrt auf ihren Gesundheitszustand auswirkt. Es ist nicht so, als hätten sie Erkrankungen, bei denen ein bisschen frische Luft helfen würde. Sie sind nicht auf dem Weg zur Kur. Sie kehren nicht wieder. Aria hält das Lenkrad fest umklammert. Im Rückspiegel sieht sie Fluchtgefährtin Marion, die im schaukelnden Bus ihre Arbeitskleidung abstreift, Krankenhauskittel und Haube mit dem Fuß unter eine Sitzbank schiebt. Aus einem Beutel holt sie Hose und T-Shirt, schlüpft hinein, löst den strengen Haarknoten und bürstet sich mit starken Strichen. Dann tritt sie hinter Aria und hilft auch ihr mit den Haaren. Das Geräusch der breiten Bürste auf ihrer Kopfhaut ist beruhigend und vertraut. Und dennoch kommt es Aria vor, als habe sie die ganze Bande entführt. Dabei war sie nur die Erste, die es bemerkt hat. Dann die Erste, die etwas unternommen hat. Vielleicht ist sie jetzt die Erste, die scheitern muss. Sie fährt 15 Kinder in eine Zukunft, die keine mehr ist. Aria muss anhalten, denn ihr Mut kommt und geht in Wellen. Sie bremst den Bus am Straßenrand, stolpert aus der Fahrerkabine und kniet im körnigen Sand. Wie hatte sie nur glauben können, der Verantwortung gewachsen zu sein? Marion berührt sie an der Schulter. »Es geht schon wieder«, sagt Aria. Aber Marion schaut an ihr vorbei und meint etwas anderes. Mit zwei klirrenden Schritten steht nämlich eine Gestalt bei ihnen, vor ihnen, wie aus dem Nichts. Eine Frau, Mitte 50. Ganz blaue Augen und kurzes Haar. Sie trägt ein aufreizendes, geschmackloses Oberteil und eine enge Hose, feste Schuhe mit Nietenschlaufen behängt, keine Tasche. Und obwohl sie verbraucht scheint und getroffen, aus einer Wunde an der Hand blutet, wirkt sie so lässig, wie es nur jemandem eigen ist, der Situationen einschätzen kann. Und in diesem Fall scheint die Frau zu wissen, dass ihr keine Gefahr droht. Keine Gefahr droht von zwei kreidebleichen Frauen und einem schiefstehenden Bus voller Kinder. Sie sagt, »Hi, ich bin Heiden. Was macht ihr so?« Aria sagt langsam, »Das ist eine Menge Blut.« Heiden zuckt mit den Schultern. »Ich weiß. Namen, habt ihr welche? Ich glaube, ich fange nochmal an. Ich bin Heiden.« Sie stellen sich vor und irgendwie dauert es ewig. Aria zeigt auf Heidens Hand. »Ich kann mir das mal ansehen. Ein Unfall?« Heiden winkt ab. »Nein, nur so ein Kerl.« Sie kramt eine zerknautschte Packung Zigaretten aus der Hosentasche und redet, während sie die Kippe zwischen Daumen und Zeigefinger hält. »So ein Killer, keine Ahnung. Serienmörder wahrscheinlich. Hat mich da draußen bei den Schafen fertig machen wollen, beim Stall. So eine schäbige Baracke im Nirgendwo, du weißt schon, wo niemand deine Schreie hört und all das. Da hingen so dicke Ketten mit Halsbändern. Ich habe gleich gedacht, die Ketten sind für mich. Jedenfalls war mir in der Sekunde klar, Scheiße, das ist mein Ende. So ein Perverser wird mich umbringen, mich in Stücke sägen oder keine Ahnung. War ein Fehler, dass ich überhaupt ins Auto eingestiegen bin. Aber ich dachte, so ein sonniger Tag, kommen nicht viele vorbei an einem sonnigen Tag. Aber die Verrückten, die sind auch an sonnigen Tagen unterwegs. Merkt dir das, Schulmann, sagt sie. Als kennten sie einander schon Jahre. Und Aria weiß genau, was sie meint. Heiden dreht ihre Zigarette in die Handinnenfläche, umwölbt sie, zieht daran und kaut den Rauch. Sie wirft den Stummel in den Sand und wie gebannt schaut Aria ihr bei allem zu. Es ist, als wohne man einer Aufführung bei. Nur schwer zu sagen, bei was für einer. Dann holt sie doch Verbandszeug. Es gibt keinen anderen Ort als den Schattenstreifen hinter dem Bus. Die Kinder kleben an den Fensterscheiben. Heiden winkt ihnen mit blutüberströmtem Arm zu, erntet begeistertes Kreischen. Entschuldigung, sagt Heiden zu Aria, überlässt ihr die Hand. Eine breite Hand mit kurzen Nägeln, auf denen glitzernder Lack abblättert. Ihre Finger sind warm und, wo kein Blut ist, angenehm trocken. Aria schaut sich die Wunde an, die recht tief ist, aber Nerven und Sehnen scheinen unverletzt. Sie desinfiziert die Wunde. Heiden riecht irritierend stark nach Parfum. Es liegt wie eine Maske auf ihr. »Wie bist du entkommen?«, fragt Aria, während sie den Verband abwickelt, sorgfältig um Wunde und Handgelenk legt und wünscht, sie würde niemals damit fertig. Heiden sagt, »Mein Bauchgefühl. Ohne mein Bauchgefühl wäre ich schon längst tot. Früher konnte ich mich auf meinen Arsch und meine Titten verlassen, jetzt auf den hier.« Sie klopft sich auf die Mitte, die nicht mehr fest ist, aber in Form gezwängt von Top und Gürtel. Ich steige aus dem Auto von diesem Vogel und da ist mir schon alles klar. Adrenalin bis über die Ohren. Ich tu dann so, als würde ich stolpern, greif mir einen dieser runden Steine, die liegen ja hier in Haufen rum, Schulmann, weil die niedrigen Mauern daraus gesetzt werden. Wir auf Befehl bauen hier alle so niedrige Mauern und kein Mensch weiß, wozu die da sind. Markierung oder so, ich meine, was soll das? Entweder du baust eine Mauer oder du baust keine Mauer. Also, ich hebe diesen Stein auf und dann haue ich ihm den auf den Kopf. Vielleicht hat er mich dabei mit seinem Messer erwischt oder schon vorher, ich weiß es nicht. Und das war's, sagt Heiden. Der hat sich nicht mehr gerührt. Den Schlüssel zu seinem Wagen hat er in der Hosentasche. Aber ich hatte keine Nerven, in seinen dreckigen Hosen zu graben. Ich krieg auch so schon genug dreckige Hosen zu sehen. Mir egal, ob er tot ist, ist mir egal, sagt sie. Der Verband ist angelegt. Aria hält Heidens Hand und weiß nicht, was sie sagen soll. Was soll sie sich in ein Leben einmischen, das kein schlechtes Gewissen kennt, weil das ganze Leben aus Notwehr besteht? Heiden schaut auf den Verband, bewegt die Finger. Das muss genäht werden, sagt Aria matt. Bist du Arzt? Ich fahre den Bus. Keine gute Zeit für Ausflüge, Schulmann. Sie nennt sie Schulmann, obwohl Aria seit ihrer Kindheit dagegen ankämpft, eine Schulmann zu sein. Eine, die das Bett mit den kleinen Brüdern teilt, die sich vor Hunger Arias Haare in den Mund stopfen. Aber jetzt klingt es, als könnte der Name einmal etwas anderes bedeuten. »Wie viele seid ihr?«, fragt Heiden. 15 Kinder und wir.« Die Sonne steht inzwischen hoch. Im Bus staut sich die Hitze. Die Kinder werden unruhig. Aria fragt, sollen wir dich mitnehmen? Wir fahren ans Meer. Und hätte so gern, dass Heiden zustimmt. Aber die schaut konzentriert die Straße entlang. Wenn's ans Sterben geht, fährt jeder ans Meer, sagt sie und dreht sich um. Aber Aria glaubt, ein Versprechen zu hören. Ich komme nach. Es fällt ihr schwer, zurück auf den Fahrersitz zu klettern. Sie startet den Motor und schaut im Rückspiegel nach Heidens Gestalt, die vom aufwirbelnden Staub allmählich verhüllt wird. Heiden geht mit klirrenden Schritten und dreht die verbundene Hand hin und her. Und als sie später von der Polizei aufgegriffen wird, weil Heiden nun mal stadtbekannt ist und sich die Bullen mit allen wichtigen Angelegenheiten an sie wenden, verrät sie nichts und niemanden. Niemand Ungewöhnliches ist ihr begegnet. Nichts Auffälliges hat sie gesehen. Bloß ein weiterer Tag am Abgrund. Aria ist 12, als die Eltern nur mehr Gespenster sind in den verfilzten Ecken ihres Hauses, das sie halten können, weil es außer ihnen niemand will. Es gibt Probleme mit der Kanalisation und es fehlt jeglicher Komfort. Der einfache Bau passt schon längst nicht mehr zu den sanierten und um einige Stockwerke bereicherten Häusern der Siedlung. Keiner kommt zum Spielen vorbei. Nachmittags flüchtet Aria in die breite Astgabel einer Weide. Von dort kann sie über die angrenzenden Getreidefelder schauen, aber auch in den Garten der Nachbarn. Nebenan wohnt Benedikta, ein Mädchen im selben Alter. Aria bewundert Benedikta für deren Anmut, Schönheit, Sorglosigkeit. Benedikta spielt Klavier. Sie hat einen Pool und Freunde, mit denen sie Musik hört, Limonade trinkt und ins Wasser springt, während Aria hinter den Schleiern der Weidenzweige vertrocknet und sich nicht rührt, aus Angst gesehen und fortgeschickt zu werden. Dabei hat Benedikta das Mädchen im Baum längst entdeckt und sonnt sich in dessen Ergebenheit. Benedikta cremt sich ein und lässt sich auf, reizend viel Zeit in das blaue Becken zu gleiten. Das Wasser im Pool ist klar und glitzert. Vom Anblick bekommt Arias Haut Durst. Ihr bleibt jedoch nur der trübe See, in dem sie nachmittags manchmal baden geht, wenn sich ihr vor Hitze und Langeweile das Gehirn schält. Dann geht sie allein den Weg zum See und schwimmt so weit hinaus, dass keine Algen mehr ihre Beine befingern. Sie lässt sich treiben, bis sich der Tag in den Abend erschöpft und die jungen Erwachsenen kommen, um am See zu feiern. Vor ihnen hat Aria keine Angst. Sie haben Instrumente dabei oder Musikboxen. Auf selbstgebauten Feuerstationen grillen sie Weißbrot und Paprika. Manche essen nie. Sie trinken Bier, singen und machen miteinander rum. Über Aria, das letzte Kind hier draußen, wundern sie sich nicht. Niemand stört sich hier an ihrer abgestoßenen Kleidung. Sie könnte bleiben. Aber Aria mag nicht, weil die jungen Leute trinken und Drogen nehmen. Das kennt sie alles schon von zu Hause. Und spätestens, wenn sich die Gruppe in Trance tanzt und einer dabei versehentlich ins Feuer stolpert, läuft Aria wieder heim. Fort von dem Geschrei und Gejammer im aufsteigenden Funkenregen. Sie will sich nicht betäuben. Sie muss auf der Hut sein. Wach bleiben. Heute ist sie aber so müde und der Bauch tut ihr weh. Sie liegt in der Astgabel der Weide, die Nase in ihre Armbeuge gesenkt. Sie riecht an sich. Ein seltsamer Geruch, der aus der warmen Beuge aufsteigt. Er macht sie benommen. Ihr fallen die Augen immer wieder zu. Im Nachbargarten blättert Benedikta in Zeitschriften. Sie ist gelangweilt und unzufrieden. Aria hört im Halbschlaf, wie sie die Seiten so heftig umblättert, dass es sich wie das Schnalzen einer Peitsche anhört. Dann ruft Benediktas Vater nach ihr und das Mädchen antwortet gereizt. Er müsse noch einmal wegfahren. Sie solle Viktor die Tür öffnen. Wer ist Viktor? Fragt sich Aria, während sie einschläft. Wer ist Viktor? Aber dann holt sie ein Traum und erst ein Schrei wird sie aufwecken, und da wird es Benedikta nicht mehr geben. Wird der Körper des Mädchens im klaren Wasser leblos treiben. Und alles nur, und davon wird Aria überzeugt sein, weil sie nicht aufgepasst hat.
Ein Ausschnitt aus dem Roman »Das dünne Pferd« von Stefanie Vorschulte. Gelesen von der Schauspielerin Luise Helm. Buch wie Hörbuch sind im Diogenes Verlag erschienen und dank der freundlichen Genehmigung dieses Verlags dürfen wir Lesung und Gespräch hier vorstellen. Der Roman ist an dieser Stelle natürlich noch nicht zu Ende. Verraten will ich auch gar nicht zu viel. Aber eines habe ich Stefanie Vorschulte doch noch gefragt, wie nämlich dieser Roman zur Hoffnung steht. Dieses Setting lässt ja eigentlich wenig Raum für Hoffnung. Und trotzdem ist diese Bande eben auch nicht ganz ohne Hoffnung unterwegs. Zumindest macht es einen auch nicht ganz hoffnungslos, von ihr zu lesen. Wie hält es denn dieser Roman mit Hoffnung, Stefanie Vorschulte? Fühlt er sich noch zuständig für so etwas wie Hoffnung?
Ich weiß gar nicht, ob Hoffnung wirklich das Thema ist. Also meine Agentin sagt immer sehr schön Wärme. Und das finde ich eigentlich, das ist auch so die Richtlinie, die ich beim Schreiben oft habe, dass ich nicht so sehr die Hoffnung weiterreichen möchte, sondern das angenehme Miteinander, was diese Figuren dann doch letztendlich haben. Also dass Sachen auch trivial aufgelöst werden dürfen, dass es Gespräche gibt, die irgendwie rau sind, aber ehrlich oder so. Und dass es aber zum Schluss nicht die Aussicht darauf geben muss, dass man jetzt einen wirklich besseren Ort findet, sondern es gibt ja schon den Hinweis darauf, dass es wahrscheinlich nicht lange, sehr viel länger weitergeht. Aber miteinander kommt man gut zurecht.
Das sagt Stefanie Vorschulte und ich sage danke fürs Zuhören. Das war der Bayern 2 Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen. Heute mit dem Roman Das dünne Pferd. Marie Schöss verabschiedet sich am Mikrofon.